Paperback, der Comic-Podcast mit Toni, Alvin und Chris.
Willkommen bei Paperback, dem zeitverzerrten Comic-Podcast aus der TVA. Ihre Hunter sind die Variante T4733.
Hallo.
Und ich bin Variante A5521. Moin.
Ja, ich habe jetzt kurz gewartet, dass Chris was sagt, weil Chris immer zuerst mit Hallo kommt.
Ja, aber in diesem abgezweigten Zeitstrahl des Podcasts gibt es keinen Chris. Das müssen wir hier schön alleine machen.
Chris wurde gestutzt.
Genau, Chris wurde von uns gestutzt. Er hat die falschen Comics gelesen, wie in der letzten regulären Folge festgestellt.
Ja.
Loki Folge 2, Staffel 2 ist raus und da die erste Recap-Folge wieder so gut ankam und doch sehr, sehr viel Resonanz nach sich gezogen hat, machen wir erstmal weiter und probieren, wie angekündigt, in dieser Folge mal das andere Konzept aus und dann schauen wir mal, mit welchem wir weiterfahren. Heißt, wir werden jetzt nicht die Folge Stück für Stück und Szene für Szene durchgehen und unsere Meinung loswerden, sondern ich werde einmal versuchen, so knapp es geht und wirklich auch noch relativ grob die Folge einmal zusammenzufassen, dass wir einmal nochmal alle vor Augen haben, was genau passiert ist. Und dann würden wir gezielt auf bestimmte Dinge eingehen, die uns aufgefallen sind. Und in der Hoffnung, dass die Folge dadurch in der Länge nicht allzu sehr ausartet. Damit der Ansporn auch bleibt, wirklich durchzuhalten.
Richtig.
Die komplette Staffel. Denn es ist mittlerweile wirklich eine Menge Zeit für Podcast.
Jetzt die Woche auf jeden Fall. Also, beziehungsweise die nächsten 6 Tage, 5 Tage.
Ja, und es kommen ja auch noch diverse Serien in dieser Zeit raus, die natürlich auch behandelt werden wollen. Also gerade jetzt die Tage kam ein neuer, richtiger Trailer zum Scott Pilgrim Anime. Und meine Fresse, wird das gut.
Und auch ein richtiger Trailer zu Invincible 2.
Stimmt, die ja auch schon direkt starten wird. Also da wurde ja auch der Release-Termin bekannt gegeben mit dem 4. November. Was mich ein bisschen wundert, weil ich meine noch in Erinnerung gehabt zu haben, dass es noch deutlich länger dauern sollte ursprünglich.
Ich glaube nicht der 4., sondern der 10., das wäre nämlich ein Freitag.
Ja, ist ja...
Ach nee, 3. November. Auch ein Freitag.
3. November. Ist ja auch gehüpfig gesprungen, aber auf jeden Fall Anfang November ist deutlich näher, als ich gedacht hätte. Ich habe sogar in einem Bada Binge Podcast, wo wir kurz darüber geredet, da sogar noch gesagt, nee, da werden wir jetzt wahrscheinlich noch schön lange drauf warten.
Nee.
Ja, Pustekuchen.
Wenn wir Folge 5 von Loki gesehen haben, ist auch Invincible 2 da.
Ja, zumindest der Anfang. Es sollen ja nicht so viele Folgen werden. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal Gesprächsbedarf haben. Invincible wird ja vermutlich auch in der nächsten regulären Folge Thema werden. Aber das alles zu seiner Zeit. Jetzt sind wir erstmal für Loki da, für Folge 2. Und ja, wie war dein, hast du dich jetzt auf Folge, nach Folge 1, hast du dich jetzt auf Folge 2 mehr gefreut? Oder musstest du dich so ein bisschen überwinden?
Nee, ich hatte mich schon den Freitag dann, als die Folge rauskam und ich so dann auf Arbeit war und so, hatte ich dann schon so im Hinterkopf, ach ja, heute dann die neue Loki-Folge schauen. Also die Vorfreude war wieder da, gerade weil es ja dann doch so offen endete. Die erste Folge.
Ja, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Vorfreude war. Ich habe es jetzt halt Freitag und Samstag tatsächlich an beiden Tagen nicht geschafft. Da war ich ein wenig außer Haus und beschäftigt. Und wollte es dann abends, als ich dann zu Hause war, irgendwann um 12, dachte ich, nee. Wäre jetzt aber auch verschwendet, jetzt müde anfangen, Loki zu gucken, vor allem für den Podcast. Also daran gemessen, ja, wollte ich die Folge auch quasi in der richtigen Stimmung gucken und im richtigen Mut und habe das jetzt kurz vom Podcast in aller Gemütlichkeit gemacht. Habe sogar vergessen, meine Stichpunkte quasi mitzunotieren, was mir dann irgendwie nach 10, 15 Minuten halt aufgefallen ist. Also ich war schon so ein bisschen drin. Ich war auch beim Gucken ein wenig mehr investierter, als ich gedacht hätte. Also unsere letzte Folge kam halt vielleicht dann doch sehr kritisch und sehr negativ rüber. Ich sag mal, um es vielleicht schon mal vorwegzunehmen, an Kritik wird es jetzt auch in Folge 2 von meiner Seite aus nicht mangeln.
Nee.
Aber ich merke, wie ich mich dann doch wohlig immer mehr drauf einlassen kann oder wieder drauf einlassen kann, diesen Folgen, diesen Figuren zu folgen und so ein wenig ja investiert sein in die Serie. Also so ganz spurlos geht die Serie tatsächlich auch nicht an mir vorbei. Also ganz im Gegenteil zu einem Secret Invasion, wo es halt nur so Momente und Szenen gab, die mich dann eben für diese Szenen irgendwie gepackt haben. Und sobald die Szenen durch waren, war das auch schlagartig tot. Dieses Gefühl.
Ich habe auch letztens mit einem guten Freund drüber gesprochen, der Secret Invasion nicht geschaut hat und mich gefragt hat, ob sich's lohnt. Da meinte ich auch nur, also da musste ich erstmal kurz überlegen, wie Secret Invasion nochmal war. Und kam dann zum Schluss, naja, eigentlich kannst du die letzten 10 Minuten schauen. Und dann hast du alles von Secret Invasion mitbekommen, was jetzt Status Quo ist. Weil der Rest, die ganze erste Staffel, die ganzen Folgen davor waren alle irgendwie bleh.
Ja, ich weiß nicht. Ich bin nicht auf die Serie sauer, also im Gegensatz zu anderen Leuten.
Im Gegensatz zu Moon Knight.
Ja, genau, im Gegensatz zu Moon Knight. Da habe ich mich, die letzten Tage habe ich mich viel mit anderen Leuten unterhalten und eben auch teilweise auch über diese Themen und habe da auch gemerkt, okay, Secret Invasion wird von anderen wirklich sehr negativ aufgefasst. Mir war es halt am Ende einfach nur sehr egal, das Ganze. Aber ja, wir kommen wieder vom Thema ab. Wir sind eigentlich bei Loki.
Ja.
Und ich versuche mal schnell zusammenzufassen, was alles in der Folge passiert ist. Wir starten im Jahre 1977 und Loki und Mobius sind wieder on Tour, sind im Außeneinsatz und sind auf der Suche. Also es gibt halt so einen kleinen Schubser ins Wasser. Ich musste mich auch tatsächlich so am Anfang ein bisschen orientieren. Okay, wo sind wir? Warum sind wir hier? Und es wird relativ schnell klar, sie sind auf der Suche nach X-23. Er ist nämlich scheinbar...
Nee, X-5.
Ja, danke, Toni. Du hast mir das X-23 im Kopf gesetzt. Oh, Mann. Ja, ich freue mich schon, wenn wir zu B-25 kommen.
Nein.
Nee.
Hunter B-15.
Okay, die Zahl war falsch. Ich dachte, aber das B war richtig. Richtig, es war nicht M.
Letzte Woche war es M, heute ist es die 25.
Und dafür, dass es geraten war, war es nicht schlecht.
Oh, schön.
So, aber Konzentration, zurück zum eigentlichen Thema. Ja, sie sind auf der Suche nach X5, denn, und das hat mir direkt so ein bisschen Fragen gestellt. Wir haben halt gesehen, dass die hier General oder die Generälin da ihre Docs, glaube ich, hieß sie, ihre ganzen Leute ausgeschickt hat auf der Suche nach Sylvie, aber scheinbar hatten sie irgendwie Kontakt zu denen, der ist abgebrochen und X5 wurde ja losgeschickt, um Sylvie am Ende der Zeit zu suchen.
Ja.
Aber ja, jetzt waren sie auf der Suche nach eben X5, der Kontakt ist irgendwie abgebrochen, er war nicht am Ende der Zeit, er hat sich irgendwo versteckt und sie sind quasi dem letzten Signal seines Pets irgendwie oder haben irgendwie sein Pet geschafft aufzuspüren, sind ihm halt hinterher, sind im Jahr 1977 des wahren Zeitstrahls gelandet in London und ja, stellt sich heraus, X5 hat sein Talent für Schauspiel und seine Leidenschaft für Schauspiel entdeckt, ist gefeierter Schauspieler, ist auf einer Filmpremiere, dort lauern sie ihm auf, stellen ihn, er haut ab. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd, die dann sehr, sehr großartig endet, in dem Loki mal wieder so richtig Loki sein darf und seine Loki-Kräfte spielen lässt, seine Magie auch ein wenig einsetzt, X5 mit Hilfe seiner Schatten irgendwie festnagelt und dann mit Morbius festnimmt. Es geht zurück in die TVA, die überraschend geordnet wirkt und nicht so chaotisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und X5 wird festgesetzt, denn es gilt, ihn zu verhören und auch rauszufinden, was er mit seinem Timepad angestellt hat, denn er hat irgendwie ein bisschen modifiziert. OB wird zur Rate gezogen, der hat aber keine Zeit, er muss sich um den Webstuhl der Zeit kümmern und das versuchen in Ordnung zu bringen, da die ganzen zusätzlichen Stränge, wie wir in der letzten Folge gelernt haben, das Ding ein wenig durcheinander bringen, weil das Teil nicht dafür gedacht ist und verweist auf das Handbuch, um rauszufinden, was mit diesem Timepad los ist. Und ja, das versuchen halt Loki und Morbius und scheitern daran kläglich. Ich fand die Szene jetzt auch nicht so geil, wie sie da irgendwie stümperhaft die ganze Zeit diese Teile irgendwie aneinander klackern lassen, ohne wirklich etwas zu tun. Also die Szene ging vielleicht ein bisschen zu lang, vielleicht auch zu sehr auf ihre Hände gerichtet, weil es hat irgendwie alles keinen Sinn gemacht, bis dann, ach, wie heißt denn der Angestellte?
Casey,
bis dann Casey zu Hilfe kommt. Warum hat Casey eigentlich einen Namen? Warum hat er nicht auch so einen Kürzel? Weil er kein Hunter ist, oder was? Ja,
wahrscheinlich. Also, der ist halt so ein Bürokratie-Heini.
Also das heißt, alle dürfen einen Namen haben, bis auf die Hunter. Die haben nur Zahlen und Buchstaben. Interessant. Ja, Casey kommt ran und er hat natürlich sofort Ahnung. Er weiß sofort, was mit dem Timepad los ist und kann sich drum kümmern. Denn er hat als einziger das Handbuch gelesen. Genau, wir hatten sie ja gerade B15, die hat halt natürlich auch, die wollen wir jetzt mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie hat jetzt aber in dieser Folge nicht so viel Bewandtnis. Sie hat auf jeden Fall geholfen, X5 halt zu fangen, also mitgeholfen, ihn zu fangen, und kümmert sich gerade scheinbar in der TVA so ein bisschen um das Gröbste und hat da so ein wenig überall den Hut drauf, und hat das Kommando, während Morbius auf Außeneinsatz mit Loki ist. Ja, und dann geht es zum Verhör mit X5. Alle drei gehen zu ihm rein, aber X5 ist halt eine harte Nuss und lässt sich nicht so leicht knacken, will auch nicht wirklich auspacken, will eigentlich nur zurück zu seinem, ja, zu seinem neuen Leben, was er für sich entdeckt hat, und lässt die anderen so ein bisschen auflaufen. Er versucht, Loki aus der Reserve zu locken mit allem, was er ihm vorhält, und dass er kein Held ist, dass er eigentlich nur ein Schurke ist. Etc., etc., aber Loki lässt sich davon nicht wirklich einlullen. Also er hat seine Gefühle ganz gut unter Kontrolle, und dann schnappt er sich als Mobius als nächsten und trifft bei Mobius tatsächlich einen wunden Punkt mit der Frage, ja, wer er eigentlich ist, oder beziehungsweise wer er vorher war, und ja, ob seine Existenz und all das halt irgendwie einen Sinn hat. Mobius fährt außer Haut, haut ihm einen runter, zu Recht an der Stelle. Und dann verlassen sie halt erstmal das Verhör, und dann kommt halt eben eine schöne Loki- und Mobius-Szene. Die beiden laufen einen Flur lang, der ein bisschen seltsam wirkt, weil Mobius irgendwie die ganze Zeit fragt, wo sie halt hinwollen, obwohl er vorausläuft. Ich dachte auch, ob die Szene vielleicht irgendwie was Wichtigeres wäre, aber scheinbar nicht. Und dann sitzen die beiden, ja, und essen Kuchen und führen ein sehr, sehr wunderbares Gespräch. Ja, ums Sein, ums Nichtsein, und Loki erzählt halt eben von seinem früheren Leben und wie er da halt eben in die Ecke gedrängt wurde. Er zitiert von Avengers 1, wo er Tony Stark aus dem Fenster geworfen hat, nachdem halt der Stab bei ihm nicht funktioniert hat und sein Herz halt nicht quasi unter Kontrolle bringen konnte, und dass das halt überhaupt gar kein Plan war und er dann nichts unter Kontrolle hatte, sondern wirklich die Nerven verloren hat und ihn deswegen aus dem Fenster gestürzt hat. Und erzählt halt davon, damit Mobius sich halt auch ein bisschen besser fühlt. An der Stelle einmal angemerkt, weil da ist es mir halt sehr heftig aufgefallen, was zum Teufel ist mit Mobius' Nase? Das ist doch
Ja.
nicht Owen Wilsons normale Nase, der sieht aus, als würde da so ein Stück rausgeschnitten fehlen.
Ja, irgendwie schon. Also ich meine, klar, Owen Wilson Nase ist sehr markant. Der hat auch so eine kleine Delle da
Ja,
drin.
genau.
Aber da in der Szene, ich weiß nicht, ob es an der Schminke oder Beleuchtung lag, sah es wirklich so aus, als ob da ein Stück fehlt einfach. Aber wenn
Oh,
du dir
nee, ich
so
hab.
Fotos
Nee, nee, nee,
anschaust.
nee, nee, das ist Owen Wilsons Nase,
Ja.
Tatsache.
Aber in der Szene sah es halt wirklich extrem aus.
Ja, mir fällt es auch jetzt erst, wo ich es google und mal extrem drauf achte, fällt es mir auf. Okay, krass. Dann ist das tatsächlich nicht Schminke, sondern das ist wirklich. Ja, durch die Beleuchtung fällt es an der Stelle extrem auf. Aber das ist wirklich ganz normal bei seiner Nase.
Ja.
Interessant. Ha.
Als ob die gerade frisch gebrochen wurde.
Ja, genau. Als wenn da so einfach so ein Knick drin wäre. Als wenn da so ein Vogel gegen geflogen ist. Naja, gut. Hat sich diese Frage erklärt. Ich dachte, ich hätte vielleicht irgendwas in der Serie verpasst. Aber, Ja, das Gespräch ist wunderschön und auch sehr zielführend, und sie hacken einen neuen Plan aus, um um X5 zu brechen im Verhör. Und Loki ja stiftet nee, Mobius stiftet Loki an, mal wieder, ja, so richtig Loki zu sein und halt eben der Gott der Lüge und des Betrugs. Währenddessen versucht OB das Gerät am Webstuhl zu installieren, um den Webstuhl für ein Multiversum klar zu machen, aber stößt dabei auf ein, ja, erhebliches Problem. Ich glaube, das wird später noch aufgelöst, was genau das Problem ist, oder?
Ja.
Nee, ich schaue nur gerade, ob ich das jetzt. Nee, ich kann es sogar jetzt auflösen. Genau, denn das System verlangt ja vom Erbauer der Anlage, dass er quasi die Tore öffnet. Also OB hat ja die Schleusen zum Webstuhl geschlossen, um die TVA zu beschützen vor der Zeitstrahlung, und kann die jetzt nicht wieder öffnen, weil das kann halt nur der Erbauer oder halt eben eine Miss Minutes, die halt eben den Befehl überschreiben kann. Aber Miss Minutes ist halt eben auch abtrünnig geworden und verschwunden. Und man weiß aktuell nicht, wo sie ist, und hat keinen wirklichen Zugriff auf sie. Und währenddessen kümmern sich halt eben Mobius und Loki um X5. Die beiden fahren ein Gerät rein und versuchen ihn ein bisschen zu verunsichern und er glaubt das Ganze nicht und dann fehlt die Fernbedienung, Mobius geht raus, Loki verschließt die Tür hinter ihm und ja, bedroht dann X5 auch ein wenig und lässt halt ein wenig den Gott des Schabernacks und der Grausamkeit und der Lügen halt raushängen. X5 am Anfang noch sehr cool, aber als angefangen wird, gefoltert zu werden mit einem Raum, der ihn umschließt und immer kleiner wird, fängt er dann doch irgendwann das Reden an und verrät, dass er halt Sylvie gefunden hat, beziehungsweise dass er weiß, wo Sylvie versteckt ist und wird dann halt eben gezwungen, sie dahin zu führen und es stellt sich heraus, Mobius und Loki haben das Ganze wunderbar gespielt, das war von Anfang an tatsächlich der Plan, wo man halt sagen muss, ja gut, dafür, dass er halt so durchschaut wurde, ja gut, war jetzt natürlich nicht der krasseste Plan, halt das übliche Good Cop, Bad Cop, aber ja, war aber eine coole Foltermethode, muss man sagen. War eine sehr effektive Methode, Angst zu machen. Und dann führt halt X5 die beiden in den abgezweigten Zeitstrahl 1982, da wo, wir auch in der letzten Folge gesehen haben, Sylvie gelandet ist, nach Oklahoma zu dem McDonald's, will eigentlich aber so schnell es geht weg, beziehungsweise will so schnell es geht zur TVA, die anderen lassen ihn aber nicht, nehmen ihn mit rein, es kommt zur Konfrontation, Loki trifft das erste Mal wieder auf Sylvie. Ja, sie ist nicht sonderlich begeistert, muss man dazu sagen, und hat bald ihre Pause, die beiden reden miteinander und eigentlich will sie mit der ganzen Scheiße nichts zu tun haben, sie sagt, sie hat ihr Leben jetzt hier gefunden, sie hat damit abgeschlossen, aber Loki bittet um ihre Hilfe, da er sie in der Zukunft gesehen hat und das bedeutet, dass sie irgendwas mit der TVA zu tun hat und mit der Zukunft der TVA zu tun hat und die TVA das Einzige ist, was, das Multiversum oder das Einzige ist, was zwischen dem Multiversum oder überhaupt allem und der Kang-Invasion und den Kang-Kriegen steht. Das ist aber Sylvie herzlich egal und sie ist wirklich nicht dabei, sondern erst nachdem Mobius mit X5 geredet hat, auch eine ganz nette Konversation, wo auch dieses ganze Ding, okay, Loki ist in sich selbst verliebt, aufgeworfen wird, wobei Mobius ganz auf meiner Seite ist, guter Mann, während X5 ganz auf Chris' Seite ist und das überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Ja.
Es gibt halt einen sehr schönen Dialog und dabei findet halt Mobius heraus, dass X5 ihm nicht die ganze Wahrheit gesagt hat, weil er immer mehr Panik hat, immer schneller hier halt einfach weg will und sich dann rausstellt, ja, er weiß doch mehr, als er zugeben wollte, denn ja, alle Zeit abgebogenen Zeitstrahlen, alle Abzweigungen sind in Gefahr, Docs? Genau, da Docs plant, alle Zeitstrahlen gleichzeitig anzugreifen und zu stutzen und damit halt eben Millionen, ja, alternative und potenzielle Lebensformen einfach auszulöschen und zu töten. Sylvie, er will aber für Sylvies Meinung nicht schnell genug mit der Sprache rausrücken, weshalb sie halt direkt in seinen Kopf schaut, rausfindet, wo das Ganze stattfindet. Team Loki und Mobius und Sylvie machen sich direkt auf die Suche dahin, während die TVA schon feststellt, dass halt eben die ganzen Abzweigungen anfangen zu verschwinden und sehr großer Schaden angestellt wird. Sie überrumpeln das Team, nehmen Docs und ihre abtrünnigen TVA-Hunter gefangen, aber kommen trotz allem zu spät, denn ja, ein Großteil der Abzweigung wurde gestutzt, das Multiversum wurde größtenteils vernichtet. Danke, Docs. Also haben wir jetzt quasi auch den Grund erfahren, warum wir so wenig vom Multiversum gesehen haben. Und ich habe am Ende recht behalten. Loki Season 2 löscht das Multiversum wieder aus. es gibt eine Szene, wo das halt eben allen klar wird und alle doch sehr bestürzt und sehr traurig sind, dass es so weit kommen konnte. Eigentlich eine sehr schöne, gefühlvolle Szene. Sylvie ist halt mit in der TVA, sieht dem Ganzen fassungslos zu und ja, geht dann auch noch, bevor Loki halt eben ausreden kann und sie zum Bleiben animieren kann, weil er halt sagt, gehen ist einfacher als zu bleiben, aber da ist sie halt schon weg. Er bleibt halt mit den anderen in der TVA zurück. Und am Ende sehen wir, wie Sylvie halt doch noch in ihre Realität oder in ihren abgezweigten Zeitstrahl zurückkam und da auf dem Truck liegt und nachdenkt, scheinbar in die Sterne guckt und auf den Ring von Kang oder dem, der bleibt, schaut, dem sie ihm am Ende abgenommen hat oder halt als Andenken wahrscheinlich mitgenommen hat vom Ende der Zeit. Und wir sind in den Credits.
Ohne Aftercredit dieses Mal.
Ohne Aftercredit dieses Mal, ganz genau. So, Toni, was ist dir aufgefallen?
Viele Sachen, einige Sachen, aber dieses Hineinwerfen, was du am Anfang gesagt hast, das ist mir auch wieder bei der Episode so unfassbar stark aufgefallen, weil es gab mehrere Sachen, wo ich dann da saß und dachte, Moment mal, bin ich hier in Folge 2 oder schon Folge 5? Weil allein der Anfang, klar, den kann man sich noch ein bisschen schönreden, aber das Ganze mit den Zeitstrahlenstutzen, den Sinneswandel bei X5, den ich eigentlich als so loyalsten TVA-Mitarbeiter abgestempelt hatte nach Folge 1. Das waren so Sachen, wo ich dachte, hey, jetzt, die ziehen aber ganz schön an. Also die machen ordentlich Fortschritt und ändern ein paar Sachen.
Ja, das mit X5, dass er halt abtrünnig grundsätzlich geworden ist, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil wir wissen ja auch nicht, wie viel Zeit er halt in der Zeit verbaselt hat. Das können ja Jahre gewesen sein,
natürlich,
die er da mittlerweile unterwegs ist.
Und ich meine, seine Frage hier mit den Jetskis aus Folge 1, da hat man ja schon so ein bisschen gemerkt, okay, vielleicht ist er ja doch nicht so abgeneigt vom wahren Leben.
Ja, beziehungsweise hat halt einfach so das Blut geleckt und scheint ja Docs dann ja doch irgendwie entkommen zu sein oder hat sich vielleicht auch einfach so verdient gemacht, dass sie ihm gewährt hat, irgendwie ein Leben zu leben, keine Ahnung. Das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber ich hätte halt zumindest gerne irgendwo diese Info gehabt, dass sie wirklich hinter ihm her sind und warum genau sie hinter ihm her sind. Es kann aber auch sein, dass am Ende von Folge 1 das sogar gesagt wurde, aber da ist halt auch so viel passiert, dass ich das vielleicht auch nicht mehr so klar im Kopf hatte. Aber ja, am Anfang diese Verwirrung gab es ein wenig, dass sie halt die Zeitstrahlen sprengen, fand ich grundsätzlich auch nicht so schlimm oder dass halt eben sie in den Vorbereitungen so weit waren. Was ich aber tatsächlich gut fand an der Szene ist, dass sie es nicht verhindern konnten. Also quasi, dass sie nicht noch rechtzeitig in letzter Sekunde gekommen sind und das Schlimmste irgendwie verhindern konnten, sondern dass es halt in dem Fall tatsächlich irgendeine Art Konsequenz gab und sie halt nicht einfach den Tag retten konnten, so auf magische Art und Weise. Das fand ich dann doch, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich ziemlich stark und das Gewicht der Szene wurde dann eigentlich auch ganz gut ausgespielt. Klar, wenn man da jetzt länger drüber nachdenkt, kann man denken, ja okay, jetzt weint die, aber vor wenigen Stunden war das quasi noch euer täglich Brot, aber mit dem Gewissen auf einmal wird das ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz schlimm und ihr werdet euch jetzt irgendwie damit erst so richtig bewusst, ja gut, kann man so ein bisschen hinterfragen, aber die Szene selber war schon sehr gut eingefangen, auch von der Stimmung her und hat einen selber halt ganz gut eingefangen.
Ja, auf jeden Fall. Also das war auch im Wiese meinen so Milliarden von Leben, die dann einfach enden. So das, es hat schon eine richtig, richtig große Reichweite. Ich frag mich halt nur, sie konnten ja ein paar Sachen aufhalten, die gestutzt werden anscheinend, so wie man den Monitor sehen konnte. Vielleicht werden wir da in den nächsten Folgen reingeworfen. Ich meine, es ist immer noch die Szene, wo sie Victor Timely treffen müssen. Ob das halt der richtige Zeitstrahl ist oder ein abgezweigter, wird sich zeigen.
Ja, was ich viel interessanter fand, ist, dass auf diesem Monitor auch super viele so Überreste von Zeitstrahlen oder von abgezweigten Timelines halt gab. Das fand ich halt irgendwie interessant, weil die könnten vielleicht sehen wir die sogar noch in der Staffel, dass sie halt dann sogar zwischen diesen ja abgeschnittenen, verlorenen Zeitlinien irgendwie hin und her springen oder ähnliches. Das fand ich tatsächlich spannend. Also, dass da halt so, obwohl die Abzweigungen gekappt wurden, ja, da halt immer noch Überreste sind, beziehungsweise teilweise wurden ja auch Abzweigungen erst ab einem bestimmten Punkt gekappt, aber sind bis zu einem gewissen Grad noch da. Also ob das vielleicht sogar noch irgendwo hineinspielt, wird mich am Ende tatsächlich interessieren.
Ja, und was ich sehr schön fand von der Optik her, ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an Owen Wilson liegt, der ist ja ein sehr enger Freund mit Wes Anderson, aber dieser Wes Anderson-Look zieht sich sehr schön durch diese Episode. Gerade auch bei dem Zeitstrahlstutzen hast du die Charaktere immer schön im Mittelpunkt oder gerade am Anfang mit den drei Lokis da, wie die feinsäuberlich aufgereiht sind. Da ist mir auch aufgefallen, fand ich auch cool, dass der echte Loki halt nicht in der Mitte war, sozusagen nicht präsent und nicht offensichtlich, sondern der von uns aus gesehen dann Rechte war. So nach dem Motto, okay, es ist nicht immer das offensichtliche oder halt das einfache Ziel, sondern noch mal ein bisschen um die Ecke gedacht von ihm. Das fand ich schön.
Könnte man vielleicht auch zu viel reininterpretieren. Nein. Man kann es aber auch so auslegen, von wegen, dass das auch ein Teil seines
Tricks ist.
Nee, nicht seines Tricks ist, sondern so persönlichem Charakterwachstum oder Charakterentwicklung, dass er sich halt nicht mehr immer selbst in den Mittelpunkt stellt.
Weißt du? Das auch, natürlich.
Die Folge hieß übrigens, weil du jetzt gerade erwähnt hast,
stimmt.
Von wem die kam, die hieß übrigens Breaking Bread.
Super.
Was ein sehr, sehr schöner Titel ist. Und was ich auch erst jetzt gerade lese, dass sie so heißt. Ganz fantastisch. Schöner Folgentitel. Ich würde tatsächlich versuchen, also ich habe mir halt meine Sachen, die ich so mitbekommen habe, habe ich mir auch einigermaßen chronologisch halt notiert. Deswegen würde ich sogar ganz zum Anfang hin springen und tatsächlich eine Sache, die sich aber auch wirklich durch die Folge ein wenig hinzieht, mal ansprechen. Okay, wir haben diese Verfolgungsjagd und die Verfolgungsjagd endet wirklich ziemlich geil mit diesem Trugbild dieser Punk-Gang, die dann X5 erst so versucht in die Mangel zu nehmen und dann stellt sich raus, es ist Loki und er kommt auf ihn zu, ist drei Lokis und dann nehmen ihn seine Schatten, nageln X5 an der Wand fest. Absolute Hammer-Szene.
Mega.
Aber ganz am Anfang überwältigt Loki X5, indem er halt so einen Magieball auf ihn wirft, den einfach nur wegschleudert und rennt ihm dann wie ein Irrer keine Ahnung wie lange hinterher. Und da habe ich mich gefragt, hätte er nicht die ganze Zeit noch einen Energieball schmeißen können,
um ihn
zum Fallen zu bringen?
Ich glaube, er wollte ein bisschen mit ihm spielen. Er hat so ein bisschen Blut geleckt, dass er da jetzt wieder zaubern konnte. Hat man ja auch gemerkt mit dieser Gang, die er projiziert hat. Er wollte ihn einfach nur abfacken. Er wollte darstellen, okay, er ist der größere Hase.
Stimmt, innerhalb der TVA kann er das ja gar nicht.
Nee, der konnte jetzt endlich mal wieder seine Künste auspacken und das hat er, glaube ich, richtig vermisst.
Na,
weil du hast ja auch so nach diesem ersten Magieball hat er sich auch noch schön den Knopf vom Sakko aufgemacht, so nach dem Motto, okay, jetzt geht's richtig los, jetzt kann ich richtig lospowern.
Na gut, okay, geschenkt. Ja, ist er ja auch irgendwo der Gott Odins. Gut, das kann man vielleicht damit erklären, dass er ihn wirklich jagen wollte und wirklich dachte, der entkommt ihm halt nicht, obwohl er so ein komisches Sprungdevice hatte, mit dem er irgendwie scheinbar sich teleportieren kann. Aber ja, selbst das hat Loki halt nicht beeindruckt. Okay, nehmen wir halt den Punkt raus. Aber, und damit springe ich zu einer Szene, die später kommt.
Okay.
Können Sylvie und Loki grundsätzlich dasselbe? Von den Fähigkeiten her?
Das ist eine gute Frage.
Weil
das
warum, ist halt, ja. Warum konnte sie X5 in den Kopf gucken und so alle Informationen rausziehen? Und warum hat das Loki nicht schon viel, viel früher getan?
Vielleicht. Da würde man vielleicht jetzt ein bisschen spoilern, wenn man das irgendwie so aufgreift. Ich meine, wir hatten ja letztens auch die Diskussion drüber, wer Sylvie sein könnte.
Bitte nicht.
Hatten wir das in der Folge erwähnt oder hatten wir das im Vorgespräch erwähnt?
Nee, hatten wir auch schon in der Folge besprochen, weil ich mich darüber ja abgefuckt habe.
Und es
ich
kann find's
immer noch scheiße.
Es kann natürlich sein, dass Sylvie halt keine Loki ist, sondern eine Enchantress oder die Enchantress und sie deshalb andere Fähigkeiten hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass durch ein anderes Universum, durch eine andere Welt, die Fähigkeiten auch anders sind. Ich meine,
ja, klar, das kann natürlich sein, aber
ich meine, bei Spider-Man gilt's ja auch so. Der Tobey Maguire hat die Netzdüsen in der Haut und die anderen haben sie halt nicht.
Ist ja auch alles gut, aber ich habe mich halt nur gefragt, okay, bin ich jetzt dämlich? Hat man das vorher vielleicht wirklich noch nie gesehen? Oder weiß man das von Loki? Und keine Ahnung, die Autoren haben es vergessen oder was auch immer. Also ich bin mir halt gerade nur nicht sicher gewesen, ob man das bei Loki selber schon mal diese Fähigkeit gesehen hat. Beziehungsweise hätte ich mir dann zumindest gewünscht, dass es, wenn es wirklich eine eigene Eigenschaft von ihr ist und was Neues ist, dass es dann vielleicht in dem Moment auch mal kurz kommentiert worden wäre. So von wegen, warum hast du das nicht gemacht? Also wenn Mobius das irgendwie Loki gefragt hätte oder kannst du das eigentlich auch? Und der dann gesagt hätte, keine Ahnung. Oder was auch immer, weißt du? Weil so war es dann auch wieder so dahingeschmissen und ich sitze da und denke mir, warte, war das schon immer so? Oder bin ich jetzt der Idiot? Und wenn das schon immer so war, warum kann er das nicht? Oder kann er das? Aber warum hat er das nicht eingesetzt? Und das hat mich halt an der Stelle nur so ein bisschen gestört, weil das ja, das wirkte dann an, vor allem so spät in der Folge wirkt das dann so, als wenn die halbe Folge eigentlich mit einem Fingerschnipp hätte gar nicht da sein brauchen, sondern sie hätten ihn eigentlich nur, oder Loki hätte ihn einfach nur einmal im Kopf berühren müssen und hätte alle Informationen bekommen. Ja gut, dafür hätte er auf der Erde sein müssen, das hätte er auf der Erde machen müssen, in der TVA hat er ja keine Magie. Stimmt, das mal dahingestellt und geschenkt. Aber hätte sich ja einrichten lassen können. Ja, dann, sorry für die kleine Unterbrechung, wir hatten einen kleinen technischen Aussetzer, sind jetzt aber wieder zurück und waren irgendwo bei, ja, oder waren wieder bei dem Thema, ja, oder der Frage, ob Loki und Sylvie, ja, beide Loki sind oder halt beide nicht. Ja, wir werden es erfahren, wir werden es sehen, aber ja, es könnte mit diesem Kräfteunterschied, das könnte halt ein weiterer Hinweis darauf sein. Was mir als nächstes aufgefallen ist, das habe ich jetzt auch kurz in der Zusammenfassung erwähnt, es hat mich gewundert, wie normal es gerade bei der TVA zugeht.
Ja.
Dafür, dass die so durchgerüttelt und so ja kaputt irgendwie die ganze letzte Folge über war und ja auch ständig diese Stromaussätze hatte. Und irgendwie finde ich seltsam, dass, okay, dadurch, dass jetzt einfach nur die Schotten dicht sind, ist jetzt erstmal wieder alles cool und schafft irgendwie zu laufen. Also, fand ich ein wenig seltsam.
Ja, vor allen Dingen auch, wenn du überlegst, was für ein Aufwand in Staffel 1 immer betrieben wurde, um so einen Zeitstrahl auszulöschen und so weiter. Und jetzt ist es so, ja, okay, wir teilen uns einfach auf, jeder nimmt eine Nate und Feierabend. Das war irgendwie auch sehr koordiniert von der neuen Direktorin da. Als ob, weiß ich nicht, Kang-Ravonna da bewusst irgendwelche Riegel davor gesetzt haben oder halt nur sehr, 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 sehr viel Bürokratie im Hintergrund hatten.
Und wo du gerade über Kang redest, Miss Minutes ist ja weg. Die hätte ja irgendwie helfen können. Wir werden Miss Minutes ja zumindest anhand der Trailer ja vermutlich auch noch irgendwann zu sehen bekommen. Aber mir kam dann auch irgendwann der Gedanke, dass Miss Minutes vielleicht eine Art KI-Kang war die ganze Zeit.
Meinst du, dass sie sozusagen erschaffen wurde vom Abbildgedächtniswesen von Kang her?
Ja, oder halt eben so ein bisschen das Fenster von dem, der bleibt, / Kang, in die TVA war, so dass er am Ende doch irgendwie alles noch überwachen und lenken konnte. Weil wir haben ja hier auch gesagt bekommen oder erfahren bekommen, dass Miss Minutes Renslayer scheinbar hilft.
Ja.
Dass sie deswegen ja auch auf Miss Minutes nicht zurückgreifen können. Beziehungsweise ja seit dem Tod von dem, der bleibt, Miss Minutes war ja auch irgendwie am Ende der Zeit anwesend. Seitdem ist sie ja auch irgendwie weg und verschwunden. Also vielleicht bestand da irgendein Zusammenhang und wir wissen, dass ja scheinbar Kang mit Renslayer in der Vergangenheit irgendwas am Hut hatte oder die halt irgendwie zusammengearbeitet haben.
Ja, ja.
Also von daher könnte da vielleicht irgendwie so ein Zusammenhang bestehen. Weil Renslayer wird ja auch, genau den Punkt haben wir in der Zusammenfassung vergessen zu erwähnen, Renslayer wird ja auch gesucht anhand von ihrem Timepad und ganz am Ende der Folge dann auch lokalisiert. Aber ja, wie es da weitergeht, wissen wir aktuell noch nicht.
Ja.
Ja. So.
Lass mich überlegen. Ich skippe ja gerade nämlich auch durch die Folge durch, ob mir jetzt so noch was einfällt. Bei der Verhörszene hast du ja schon erwähnt, so die Fragen, die von X5 gestellt wurden, allgemein dieses Hin und Her, auch dann, dass Loki sozusagen den Bad Cop gespielt hat, ohne auf Mobius zu hören, beziehungsweise ihn da auszusperren. Es war ganz, ganz großes Kino. Kurz habe ich vielleicht so gedacht, okay, will Loki doch ein bisschen mehr? Will er doch noch irgendwie seinen Plan durchsetzen oder was anderes? Und kommt jetzt doch seine böse Natur wieder durch, weil
echt?
Ja, also ganz abgeschrieben habe ich das noch nicht. Nur weil er gesehen hat, wie er in der ersten Staffel oder nur wie er in der ersten Staffel gesehen hat, wie er durch Thanos stirbt, ist er für mich jetzt noch nicht einfach ein guter Kerl, weil das ist ja immer noch der 2012er Loki.
Ja, aber Loki ist für mich auch, selbst der 2012er Loki ist für mich auch nicht einfach so ein böser Typ, der einfach böse ist, sondern Loki,
nee.
Der 2012er Loki, der Avengers Loki ist halt ein verletztes, trotziges Kind, was irgendwie nach Aufmerksamkeit strampelt und sich halt mit den falschen Leuten eingelassen hat. Also das ist halt Loki für mich immer. Und das fand ich ja jetzt in den wenigen Loki-Comics, die ich gelesen habe, also wenn sie halt gut waren oder wenn der Loki darin halt gut war, fand ich ja genau das an ihm so faszinierend, dass er halt eben nicht böse ist, dass er auch nicht einfach der Gute ist und jetzt auf einmal ein Held, der alles selbstlos sofort erledigt und sich für alles aufopfert. Das jetzt finde ich halt auch, ist eher ja langweilig, beziehungsweise dafür haben wir halt zu viel. Ich mag dann ja doch eher so ein bisschen die Anti-Helden, die halt eben nicht alles auf die maximal heldenhafteste Art und Weise lösen, sondern auch teilweise Sachen auch ein bisschen emotionaler lösen oder dann halt eben auch sehr, vielleicht nicht unbedingt richtig, aber nachvollziehbar. Und da finde ich halt Loki deutlich angenehmer und interessanter. Von daher mochte ich eben auch dieses Anteasern eben seiner, ja, in Anführungsstrichen auch irgendwo seiner Natur, dass er halt eben ja auch listig sein kann und auch fies und mies sein kann, wenn es halt angebracht ist, aber nicht zwangsläufig grausam, weil dieses Grausame finde ich jetzt in der Version, wie ich Loki kennengelernt habe, steht ihm halt einfach nicht sonderlich gut.
So. Ah, aber so eine kleine TVA-Übernahme würde ihm schon gut stehen.
Ach, finde ich überhaupt nicht. Er ist gar nicht der Typ dafür. So, also keine Ahnung, er wollte.
Was ist mit dem President Loki?
Ja, und selbst das, da hat er ja gemerkt, dass er ja eigentlich gar keinen Bock auf die ganze Scheiße hat. Also, das war ja auch mehr als Scherz gedacht. Und da sehe ich halt auch Loki viel mehr. Also nicht, dass er sich grundsätzlich vor Verantwortung scheuen würde, aber er ist halt nicht dieser böse, ich will einfach nur Macht und bin damit zufrieden. Also klar, wird es eine Loki-Version davon geben und wir haben ja auch welche gesehen, die ja genau so waren. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist er doch eher ein etwas anderer Typ. So.
Ja.
Was ja auch grundsätzlich zu dieser Natur von auch den alten Göttermythen passt, wo halt eben viele Götter nicht grundsätzlich gut und böse waren, sondern halt eben nach ihrem eigenen Ding gearbeitet haben und das dann halt dann von den Außenstehenden in gut und böse unterteilt werden konnte, je nachdem wie betroffen du davon warst. Von daher. Aber ja, man merkt halt so ein Shift und mal gucken, wie viel wir von diesem Shift um Loki halt hier präsentiert bekommen, weil die erste Staffel halt so ein bisschen dieser Aufbau dahin war zur Veränderung und jetzt halt so ein bisschen gezeigt wird, was die Veränderung bewirkt. Also dass er halt eben nicht ausrastet, sobald ihm halt eben von X5 in die Wunde gebohrt wird, sondern dass er sich dessen komplett ja auch bewusst wird, darüber nachdenkt und auch halt zugeben kann, dass er halt eben auch die Kontrolle verloren hat und eben nicht alles genau durchdacht und geplant und genial von ihm eingefädelt war, sondern dass er halt eben auch sehr viele Fehler begangen hat und eben auch Emotionen zugelassen hat in Situationen, wo das vielleicht dumm für ihn war. Aber wo wir schon bei Loki sind, was mich echt ein bisschen gestört hat, das ist Nitpicking. Es ist jetzt auch Kritik, die, glaube ich, eher so auch am unteren Rand des Spektrums von Wichtigkeit angeordnet werden kann. Aber der Kragen von Lokis Jacke ging mir richtig auf die Eier. Was ist denn mit diesem Kragen los? Ist der irgendwie, der sieht aus, als hätte er einen Kragenrequisit um den Hals hängen.
Meinst du, weil der nach hinten so hoch geht?
Nee, weil der so aufgepufft ist. Das ist halt so, wie als wenn er mit Watte gefüllt wäre.
Ach so,
meinst du? Was ist das für eine komische Jacke?
Hä, das ist eine gute TVA-Jacke. Aber ja, stimmt, du hast recht, dachte, die sieht so aus, als ob die so ein bisschen Luft reingepumpt wurde.
Ja, genau,
wie
als wenn das so eine
Rettungsweste.
Ja, genau, Rettungsweste, das trifft es. So aufgepufft, als wenn die halt noch so eine Füllung drin hat, wo ich mir dachte, das sind doch ganz normale Mäntel. Warum hat denn der so einen Puffkragen irgendwie um den Hals? Ganz seltsam. Naja,
oh Mann, jetzt
aber,
kann ich es nicht mehr.
Jetzt werdet ihr es alle die ganze Zeit sehen. So Puffkragen Loki for the win. Aber eine wunderschöne Jacke. Also den Mantel hätte ich gern, nur nicht diesen blöden Kragen. Wo waren wir? Ach genau, wo wir vorhin bei der TVA waren, hätte ich auch noch einen Punkt anbringen können. Dieser ganze Webstuhl der Zeit, so. Das habe ich schon in der ersten Folge gesagt, so rein visuell und dass es den halt irgendwie gibt und dass der dafür verantwortlich ist. Ganz cool, also kann ich auch irgendwie mit leben, auch wenn der Name ein bisschen lustig ist, aber wie gesagt, der ganze Stil der TVA, auch der Technik dort, dieser Retrofuturismus, das passt ganz gut rein. Trotzdem bin ich der Meinung, man hätte diesen ganzen Webstuhl der Zeit, vielleicht bin ich auch ein Idiot, verbessert uns gerne auf Discord oder in den Kommentaren zu dieser Folge, ob ich da irgendwas vergessen habe. Aber man hätte den Webstuhl der Zeit gerne schon in Season 1 anteasern dürfen.
Ja, irgendwie schon, weil der ist halt, der ist auf einmal so eine Bedrohung, die einfach da ist, aber auch dann wieder so riesig ist. Das ist so, ja.
Am Ende ist es auch irgendwie das komplette Fundament dieser Organisation.
Also so wie wir ja den Zeitstrahl und alles so kennengelernt haben und dann auch bei, ich nenne ihn jetzt einfach Kang, ich nenne ihn jetzt nicht jener, der bleibt oder so, wie wir ihn bei Kang in Staffel 1 ja auch gesehen haben, dass der dann so aufdröselt und alles Mögliche lang geht, etc., etc., da hätte der ja irgendwie trotzdem da sein müssen, weil dieser Webstuhl wurde ja so beschrieben, zumindest habe ich das so verstanden, dass er alle aufgedröselten Zeitsträhle wieder zu einem zusammenfliegt. Also müsste er.
Nee, eben nicht.
Ne, sondern?
Er nimmt Zeit, also quasi wirklich, dass die Zeit als Ressource zieht er aus dem Raum, in dem Zeit einfach nur hinwabert und flechtet die und macht aus dieser Energie den Zeitstrahl selber. Also da, wo der Webstuhl quasi beginnt, müsste der Urknall sein, so ungefähr. Und das, dann beginnt der Zeitstrahl und er fängt erst hinten an, sich auszufasern. So habe ich es verstanden. Ja, jetzt kommen wir wieder zum Thema Übererklärung.
Richtig, wenn das Ding am Anfang sitzt, wenn das wirklich so der Anfang des Wollknäuels ist, sagen wir mal, woher nimmt er sich dann die Zeit, wenn er am Anfang steht? Und was näht er dann, wenn er am Anfang steht?
Naja, aus purer Energie, aus purer Zeit, die einfach im Raum wabert, weil das scheinbar eine messbare Kraft ist. Also so wurde zumindest in der ersten Folge erklärt, weil es sieht so aus und es wirkt so, als wenn da halt mehrere Stränge genommen werden und zu einem verflochten. So dachte ich es halt auch am Anfang, aber es wird wirklich explizit gesagt, es wird sich Zeit genommen als Ressource, als Material, so wie man, was weiß ich, Wolle nimmt, die einfach da ist und dann eben zu einem Faden gefädelt, der dann am Ende ein Pullover ergibt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass dass die ganzen Abzweigungen, wo man jetzt denkt, ja okay, aber die Abzweigungen kommen ja erst nach dem Gerät, die gehen ja gar nicht in das Gerät rein, warum sorgen die halt für Probleme? Es könnte halt sein, dass der Energiebedarf des Zeitstrahls, damit er konstant bleibt, also damit irgendwie das Energielevel auch überall gleich bleibt, bedeutet, dass quasi die Maschine deutlich mehr Zeit deutlich mehr Zeit abgrasen muss und die ganze Zeit nach hinten durchreichen muss, der Energiebedarf halt viel, viel höher ist und deswegen halt dieses Gerät irgendwann ausfallen kann und dann alles in sich kollabiert.
Aber.
Ja.
Aber Loki wurde ja durch das Stutzen ans Ende der Zeit verfrachtet, sodass Mobius ihn ja rausziehen konnte aus dem Webstuhl. Also muss das Ding ja ein Kreis sein.
Ja, aber Loki, das ist halt die große Frage. Ey, das kann ja auch sein, das endet ja auch irgendwann. Also es gibt ja ein Ende der Zeit.
Ja, natürlich. Das ist dann wieder wie du schon sagst, die Übererklärung, das spielt ja hier keine Rolle, aber dadurch, dass wir das ja jetzt so übererklären, macht's das Ding so groß.
Das Problem ist, die Serie hat's halt übererklärt an bestimmten Stellen. Also wir hatten halt auch, wir haben bei der Binge halt auch kurz über Loki Folge 1 irgendwie reden wollen und Daniel hat direkt angefangen mit super universellen Fragen nach, okay, wie funktioniert die Zeitreise? Das wurde bei Avengers gesagt, das wurde da gesagt. Dann haben wir erstmal 15 Minuten überhaupt diese ganzen Ideen und Konzepte geredet, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ja, ganz einfache Lösung. Die Autoren haben nicht miteinander geredet.
Richtig. Also
jeder hat sich seinen eigenen Scheiß ausgedacht, zumal wir ja mittlerweile mit irgendwie Wissenschaft, Sci-Fi-Wissenschaft, Quantenwissenschaft und Magie zu tun haben, die alle irgendwie anders funktionieren, alle irgendwie was Eigenes machen wollen, also ja, und das Ding ist, dass halt eben, das ist auch das Problem jetzt auch bei Loki Staffel 2, dass halt einfach bestimmte Aspekte, wo man einfach hätte sagen sollen, das ist jetzt einfach so, Punkt, werden hier halt übererklärt und das sorgt dann für Probleme, wenn man anfängt drüber nachzudenken.
Ja, aber wie, also das Technische mal beiseite, aber es ist halt, ist halt schon ein bisschen schwammig, wenn du halt in Staffel 1 erklärst, okay, das Wichtigste ist, dass dieser Zeitstrahl nicht abzweigt und das ist unser Hauptaugenmerk in der TVA und das müssen wir jetzt machen. Und dann in Staffel 2 kommt halt der Webstuhl, der aber anscheinend noch ein viel größeres Problem ist, als wenn da hier und da mal so ein Zweig abgeht.
Ja,
und
wir
das
haben
ist halt so ein bisschen so, die Bombe einfach weiterreichen.
Ich glaube, das haben wir in der ersten Staffel, glaube ich, sicherlich auch irgendwo mal angemerkt, dass, glaube ich, auch wirklich an keiner Stelle genau gesagt wurde, was denn überhaupt das Problem wäre mit den Verzweigungen, bis auf am Ende, von wegen, es kommen viele Kangs, aber das halt eben auch dieser ganze, die Frage ist halt auch, können diese Kangs vielleicht auch erst kommen, wenn der Webstuhl in die Luft fliegt? Wäre ja auch so eine Frage, die man mal in den Raum stellen könnte, weil es muss ja eine Zeit vor dem Webstuhl gegeben haben. So, also Kang kommt ja nicht auch aus dem luftleeren Raum.
Zumindest ist es ja auch so, dass Kang ja, also Kang existiert ja nicht zu einer bestimmten Zeit, sondern er existiert ja in allen Zeiten gefühlt. Und eigentlich, wenn es so ist wie der Kang aus Staffel 1 sagte, als er gestorben ist, okay, jetzt werden sie kommen, hätten sie ja eigentlich schon längst einfallen müssen, weil der Hüter ist weg und eigentlich müssen sie jetzt nicht auf einen Zeitpunkt warten, um loszustürmen, weil ja jeder Zeitpunkt der Zeitpunkt ist.
Genau. Das führt mich auch zu einem anderen Kritikpunkt an der Folge tatsächlich. Weil da haben wir sowas Ähnliches, und zwar, wo halt die verschiedenen, also wo die ganzen Abzweigungen gestutzt werden.
Ja.
Wo man sich auch fragt, wie könnt ihr zu spät kommen, wenn ihr theoretisch es vielleicht zu spät vom Plan erfahren habt, aber zurückspringen könnt, noch bevor der Plan ausgeführt wird, um sie aufzuhalten.
Warte mal,
wie ist das möglich? Naja, sie erfahren von dem Plan und dann sagt er, nee, es hat schon angefangen und dann springen sie quasi gerade rein, während sie es schon ausführen, wo man sich doch denkt.
Aber die Frage ist, wo sind sie? Wenn sie in einem Zeitstrahl sind, dann klappt das natürlich. Aber wenn sie jetzt im TVA-Headquarter Raum 2, Ebene 6 sind.
Es sah aus wie eine Scheune.
Ja, natürlich sah es aus wie eine Scheune, aber oder halt wie so eine Kuppel, wie so ein Lagerhaus, irgendwas. Aber wenn es halt innerhalb der TVA ist, geht's
also,
ja nicht.
Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, es ist im Zeitstrahl von Sylvie. Weil, also es wirkt auch so, weil sie auch sofort gesagt hat, ich weiß, wo sie sind und sowas alles. Weil es würde halt insofern Sinn machen, dass es in ihrem Zeitstrahl war, weil das definitiv der Zeitstrahl ist, wo sie am sichersten das hätten alles vorbereiten und horten können, weil sie davon ausgehen konnten, dass das nicht der Zeitstrahl sein wird, den Loki stutzen wird als erstes.
Das stimmt schon, aber es kam auch keine Einblendung, wo sie sind.
Nee, es kam auch keine Einblendung und genau das ist halt das Problem. Das wäre so ein Moment gewesen, wo man hätte ruhig ein bisschen mehr zeigen und erklären können.
Beziehungsweise sagen können, wo sie sind.
Genau,
einfach.
Also wo eine Erklärung auf jeden Fall hilfreich gewesen wäre. Genauso wie zum Beispiel auch einfach mal zu sagen, für alle aus der TVA stammenden, also für alle, die so ein bisschen gefestigt sind, gegroundet sind in der TVA, die können nicht in ihre eigene Vergangenheit, also für die läuft quasi immer dieselbe Uhr und immer vorwärts so ungefähr. So, das würde halt auch erklären, warum Zeit in der TVA einfach anders funktioniert, weil Zeit in der TVA einfach so funktioniert, es geht immer nach vorwärts, es gibt kein danach so ungefähr. Das heißt,
es gibt auch kein, ja klar gibt's ein davor, aber man kann das davor nicht
davor,
wieder.
Davor, das meine ich ja, genau. Ja. Es gibt kein davor für alles, was aus der TVA kommt. Richtig. Dementsprechend konnten sie nicht in ihre Vergangenheit springen, weil sie Teil der TVA sind und weil wenn sie halt 20 Minuten in der Zeit der Timeline davor gesprungen wären die halt immer noch da am Machen, weil sie außerhalb dieser Zeit existieren.
So habe ich mir ja damals die Endgame-Zeitreise erklärt, dass du halt nicht, wenn du jetzt, du hast den Zeitstrahl, der geht von 0 bis 10, 0 deine Geburt, 10 die Gegenwart, dass wenn du dann in Punkt 5 zurückskippst, dass du dann bei Punkt 5 bist, sondern dass dein Zeitstrahl bei 10 trotzdem weiterläuft, aber ab dem Zeitpunkt. So, dass es ein konstanter Zeitstrahl ist, der einfach weiterläuft und länger wird als die anderen. So habe ich mir das damals erklärt und so wird das wahrscheinlich auch bei der TVA irgendwie sein.
Ja, oder halt auch nicht, weil das wird uns ja nicht gesagt, aber das würde halt genau diese Fragen und diese Probleme halt einfach lösen. Das wäre eine einfache Lösung für ein Problem, was da ist und ja, anstatt sich auf sowas zu konzentrieren, lösen sie andere Probleme aus, die gar nicht nötig gewesen wären. Naja. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz fand ich es aber tatsächlich ganz schön, dass da auch so ein bisschen Konsequenzen gemacht wurden, auch wenn ich es nicht so schön finde, dass sie das Multiversum vernichtet haben. Aber das bisschen.
Vielleicht kann man dann so erklären, warum Multiverse of Madness nicht so extravagant war, weil da schon Loki 2
ja, klar,
passiert
damit,
ist.
Damit, ja, also theoretisch, wenn es danach geht, dann ist Loki 2 zu jedem Zeitpunkt immer passiert, so ungefähr. Und die Frage ist halt, sehen wir es als Außenstehende, also als komplett Außenstehende, sehen wir auch etwas, was davor war, oder sehen wir nur das, was sie halt quasi auslösen, also immer das finale Produkt nur. Aber ja, klar, so kann man es sich erklären. Die Szene war schön, ich mag, dass sie konsequent ist, es ist trotzdem auch irgendwo ein bisschen lame, aber okay.
Ja. Ansonsten, warte, ich hatte gerade noch, achso, was ich auch sehr interessant fand, wo ja Loki Sylvie von der Zukunft Sylvie erzählt hat, dass sie ja davon nicht so eine Ahnung hatte. Also musste es ja auch noch mal irgendwie was völlig anderes sein.
Naja, wie soll sie auch davon Ahnung haben? Es ist ja noch nicht passiert.
Ja, aber sie leben ja
Sylvie
auf
war
der
gefühlt,
Zeit sozusagen.
Ja, aber Sylvie war ja nur gefühlt 5 Minuten in TVA. Sie ist ja noch mal irgendwie ein Sonderfall. In ihre Zukunft kann man springen, dass Lokis Zukunft anders läuft. Ja, egal, keine Ahnung. Vielleicht muss man auch erst aus der TVA rauskommen, damit das irgendwie funktioniert mit meinem Gedanken. Aber ja, dass es sie jetzt nicht so sonderlich beeindruckt hat, kann ich mir halt vorstellen. Aber gut, jetzt haben wir ja zumindest als Zuschauende ja auch erfahren, warum sie vielleicht auch am Ende da stand, weil sie halt mit verantwortlich ist dafür, dass die TVA für die Hunde geht. Vielleicht sogar mit Loki zusammen, der sich dann selber in die Vergangenheit geschickt hat in dem Moment, weil er sich selbst gestutzt hat.
Das wäre so zeitreisetechnisch, würde das wieder meinen Kopf ficken. Weil das ist wieder so ein Ding mit, okay, er existiert jetzt auf zweimal gleichzeitig. Und das ist.
Naja,
viel
wieso
zu viel.
Das wird doch nur für einen kurzen Moment sein, dass er sagt, ach ja, stimmt ja, hier war ja was, ich hol mal kurz den Stock, dann kommt er halt wieder, dann sieht er seinen Rücken, seppt sich einmal kurz so, wo waren wir stehen geblieben? Ganz einfach. So wird es
ja
wahrscheinlich
trotzdem
aussehen.
Ich meine, in der Serie ist alles möglich, das stimmt schon.
Über die Folter haben wir ja geredet, also ich mochte diesen komischen Kasten, der immer kleiner wird, das war eine ziemlich schöne
super
Art, weil es war ja auch nicht invasiv, du hast damit keinen langfristigen Schaden angerichtet, aber konntest auf jeden Fall sehr, sehr schön Angst und Panik auslösen.
Und wir beide wissen, Loki wusste genau, welche Knöpfe er drückt.
Ja, natürlich wusste er genau, welche Knöpfe er da drückt, das war ja von Anfang an abgekatert, aber Mobius hat seine Rolle auf jeden Fall auch ganz gut gespielt. An der Szene vielleicht ein Kritikpunkt, warum hat X5 nicht einfach versucht, die Tür selber zu entriegeln? Er war ja nicht gefesselt oder sowas. Er hätte ja einfach versuchen können, das Ding zu entriegeln und rauszugehen.
Naja gut, er hat ja das Schockhalsband um.
Nee, das ist kein Schockhalsband,
nee,
das
ist
doch
ein
Teleportationsarmband.
Ja, aber das hat ja trotzdem auch Loki festgehalten in Staffel 1.
Ja, aber er hätte es ja wenigstens versuchen können.
Ja, ich glaube, der arbeitet schon so lange, der weiß ganz genau, dass er es nicht versuchen braucht.
Ja, weiß nicht. Für mich,
und beziehungsweise,
ich bin in dem Fall dummer Zuschauer, ich muss es sehen.
Du bist doch jemand, der würde noch ein zweites Mal auf die Herdplatte greifen.
Ja.
aber X5 wirkte auch wie so ein richtig abgeklärter Typ. Er wollte ja auch noch während der Verhandlung da versuchen, das Ruder rumzudrehen mit seinen Fragen. Also ich glaube, dass er dachte, okay, ich komme sowieso aus der Nummer jetzt wieder raus, indem ich einfach rede.
Ja. Zwei Punkte hätte ich dann noch.
Okay.
Auch wenn, sorry, ich wollte jetzt auch gerade nicht abwirken, aber ja, X5 wirkte auch am Anfang gar nicht so sehr wie der größte Redner und ist jetzt halt so eine Quasselstrippe, aber ja gut, er ist ja jetzt auch Schauspieler geworden. Also, ja, vielleicht hat er sich versucht rauszureden, oder beziehungsweise vielleicht war es ja auch von Anfang an eher, das fällt mir jetzt gerade ein, vielleicht wurde er auch von Anfang an als Docs, als, ja, Ablenkungsmanöver halt installiert und hat deswegen halt so lange die Fresse gehalten und sollte sie sogar zu Sylvie lenken, damit sie halt mit ausgelöscht werden, mit Sylvie zusammen. Und deswegen musste sie ihm vielleicht so die allerletzten Informationen aus dem Schädel ziehen, so ungefähr. Also vielleicht war es wirklich von Anfang an auch Plan gewesen und seine Aufgabe gewesen. Zwei Sachen hätte ich tatsächlich noch. Fangen wir mal mit der positiveren an. Ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt haben in der Zusammenfassung. Obey hat einen Fan. Obey.
Obi.
Obi hat einen Fan. Ja, der Einzige, der sein Buch gelesen hat und ganz begeistert war, dass er sein großes Idol treffen konnte.
Ja, vor allen Dingen war die Szene auch so wunderschön getaktet, weil du hast halt so Obi, der so erklären will, okay, hier geht gleich alles vor die Hunde, hier ist die Kacke ordentlich am Dampfen und dann kommt Casey, Sie sind Oborus? Sie haben das Buch geschrieben, dann so, oh toll, das ist aber schön, alles vergessen, so die Gefahr völlig, völlig weggeblasen.
Ja, erst versucht er mir sogar noch zu erklären, wie das Problem ganz einfach zu lösen ist, so bis er sich dann zu erkennen gibt, dass er das Buch geschrieben hat, also dass er auch den Code geschrieben hat.
Und dann ging nichts mehr, dann war das Problem ad acta gelegt und die haben sich erstmal schön abgenördet. Ja.
Aber auf jeden Fall eine sehr schöne, herzliche Szene an der Stelle. Und ja, das letzte, mein letzter Punkt ist, das McDonald's-Ding ist immer noch seltsam, ist immer noch kacke und ich hasse es weiterhin. Ich finde es immer noch scheiße, dass sie sich nicht einfach was ausgedacht haben.
Ja, aber dann hätten sie keine Kooperation machen können.
Ja, es ist trotzdem zum Kotzen. Warum haben sie sich nicht einfach eine eigene Fastfood-Kette Avengers, ja, okay, es muss in der Vergangenheit spielen. Aber trotzdem, also von mir aus irgendwie Stark Burger oder kein Plan. Warum haben sie sich nicht sowas ausgedacht?
Weil McDonald's viel Geld gezahlt hat.
Ja, es ist halt trotzdem, es nervt mich halt trotzdem. Es nervt mich trotzdem, weil es ist halt fucking McDonald's und ich kann es nicht übersehen und McDonald's steht zumindest in meiner Welt für nichts Gutes. Naja. Regie hat übrigens ein Marvel-Urgestein geführt, der eigentlich bisher auch nur oder hauptsächlich für visuelle Effekte bekannt war. Dan DeLeo hat das gemacht und der war halt für die visuellen Effekte und Production Visual Effects und Supervisor war er bei Civil War, Infinity War, Endgame, First Avenger, Iron Man 3, Elektra.
Oh Gott.
Der hat auch die Effekte gemacht. Aber auch Herrschaft des Feuers. Spannend. Und ich schaue auch gerade beim Drehbuch, Drehbuchautoren.
Eric Martin. Ja,
wieder Rick and Morty und auch Loki Staffel 1, Heels. Hat mir aber auch grundsätzlich tatsächlich auch ein bisschen besser gefallen als die erste Folge, muss ich auch sagen, die zweite. Und vor allem,
Mach du zuerst. Ich finde das Pacing mega. Klar hatten wir am Anfang gesagt, okay, man fühlt sich ein bisschen reingeworfen und die hätten auch ein paar Sachen mehr erklären können, aber die hätten es auch völlig gegen die Wand fahren können und die Sachen so richtig langwierig langstrecken können, dass man gar nicht vorankommt. Aber ich finde das so wunderbar gelöst, dass du halt nicht, also die haben halt den perfekten Spagat geschafft zwischen so Monster of the Week mäßigen erzählen, aber immer noch das große Ganze im Blick behalten. Dass du wirklich gut unterhalten wirst und nicht halt so wie bei Secret Invasion so eine Filler-Folge einfach hast, wo gefühlt nichts passiert.
Ja, und vor allem, was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass vor allem am Anfang der Folge, wo Agent Loki und Agent Mobius in der Zeit unterwegs sind, um irgendwelche abtrünnigen Hunter zu jagen, ich dachte, eigentlich wäre das sogar die Serie, die ich vielleicht sogar lieber gucken wollen würde. Also wirklich dieses Time Hunters, von mir aus auch wirklich wöchentlich Monster of the Week oder Abtrünnige of the Week mäßig oder Zeitproblem of the Week mäßig. Also wirklich so richtig Doctor Who, so ein Doctor Who Ding mit vielleicht so einem roten Faden, der sich so im Hintergrund so ein bisschen lang spinnt, aber wo es halt eben nicht komplett um das ganz Große und das ganz Ganze geht, sondern es so eher kleinere Abenteuer immer wieder für sich sind. Ich glaube, das würde mir sogar fast mehr gefallen, weil das am Anfang so einen schönen Drive hatte, halt eben auch als Loki dann so richtig Loki auch sein konnte und eben so auch diese schönen Zwiegespräche zwischen Loki und Mobius, die wirklich kleinen und charaktergetriebenen Momente sind halt weiterhin das Highlight dieser Serie und ja, nach dieser Staffel wird sehr wahrscheinlich Schluss sein und ich denke mir ja, wäre es halt, wird das Ganze in eine etwas andere Richtung gehen, hätten wir, glaube ich, auch eine ziemlich coole Serie. Und ich bin noch nicht mal der größte Fan von diesen Monster of the Week Serien, also in der Regel sag ich halt immer schnell, dass das eigentlich eher die Art Geschichten zu erzählen ist, die mir weniger liegt oder die ich nicht so präferiere, aber bei Loki sehe ich das total und ja, würde das eigentlich auch total gern sehen.
Ja, bin ich ganz bei dir. Also gerade Owen Wilson, den man ja sonst nur so aus, sag ich mal, Comedy-Filmen mit Ben Stiller kennt, in so einer so einer, sag ich mal, ein bisschen ernsteren Rolle zu sehen, das macht unheimlich Spaß. So der Mann hat Erfahrung, der weiß, wie er seinen Charakter spielen muss, der ist völlig into it und dazu halt auch ein Tom Hiddleston, der charismatisch as fuck ist. So die beiden einfach nur auf in die Prärie sozusagen schicken auf ihren Pferden als Cowboys und fangt die Abtrünnigen, los, macht's einfach. Macht einfach, weiß ich nicht, 12 Folgen pro Jahr und zeigt uns, wie sie in irgendwelche Universen oder Welten gehen. Ich nehme alles. Allein auch, ey, aus Staffel 1, da, wo sie bei dem Vulkanausbruch waren, wie großartig das war, wie die da einfach reingesteppert sind. Das hat so viel Spaß gemacht und davon hätte ich wirklich gern mehr gesehen.
Ja, definitiv. Gut, aber wir werden ja noch ein bisschen Zeit mit diesen Figuren verbringen. Wir haben ja noch 4 Folgen vor uns. Ich bin gespannt, wo es drauf hinsteuert. Also
die Folge gab es ja jetzt nicht so viel, was, sag ich mal, offen geblieben ist. Klar, so das mit dem Webstuhl, dass der kurz vorm Implodieren, Explodieren, ich weiß nicht, was der macht, ist. Aber du hattest jetzt nicht so diese Szenen aus Folge 1 mit das Telefon klingelt, wer hat Loki gestutzt und sonstiges, sondern da war ein bisschen mehr, okay, wir zeigen, was passiert und wir lassen jetzt nicht großartig viel offen.
Ja, aber wir haben halt immer noch, also es wurden zumindest keine großen neuen Mysterien halt aufgerissen. Nee. Die Frage, also es ist ja jetzt die große brennende Frage, ist ja, wo ist Rensselaer, weil sie vielleicht die einzige ist, die ja irgendwie Zugang zum Webstuhl ermöglichen kann. Und Loki versucht halt eben diese Zukunft zu verhindern, die er halt gesehen hat in der TVA. Also vermeintlich, das sind jetzt halt die beiden großen brennenden Punkte, damit ist halt auch der Fahrplan vermutlich ein bisschen klarer vorgegeben. Und gegebenenfalls sehen wir in den nächsten Folgen ja vielleicht auch noch ein paar Rückblenden, sehen vielleicht noch ein bisschen mehr aus der Vergangenheit der TVA, wie es halt dazu kam. Mal schauen. Und es müsste ja auch bald eben auch dazu kommen, ja, den Kang aus der Vergangenheit zu treffen, den wir ja schon in der After-Credit-Scene gesehen haben. Also das geht halt auch mit immer größeren, oder kommt immer mit immer größeren Schritten auf uns zu. Und ich hoffe, sie lassen sich dafür nicht allzu lange Zeit, weil dann wäre es echt ein bisschen lame, das so früh vorwegzugreifen.
Ja, ich glaube schon, dass der jetzt dann in der nächsten Folge mit auftauchen wird.
Ja, aber dann bitte auch mit einer Erklärung, warum zum Teufel sie da sind und wie sie es dahin geschafft haben und warum sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, da zu suchen. Und nicht wieder einfach reinwerfen.
Beziehungsweise könnte ich mir vorstellen, dass das in Folge 4 doch erst passiert, weil das ja die Folgen sind, die auch die Presse zur Verfügung bekommen hat.
Ja, mal gucken. Also, ich sag mal, ja, das hätte ich mich jetzt auch gesagt. Rensselaer wird in der nächsten gefunden. Sie gibt dann den Hinweis auf Kang und wo er zu finden ist. Und dann in der 4. Folge finden sie halt ihn. Das wäre mir aber dann tatsächlich echt ein bisschen zu spät. Dafür, wie gesagt, dass es halt schon vor einem halben Jahr irgendwie angeteased wurde. Dass das dann erst nach der Hälfte der Staffel überhaupt erst kommt.
Dann halt in Folge 3 in der Hälfte.
Ja.
Treffen uns in der Mitte.
Ey, wir werden sehen, wir werden schauen. Ihr werdet es hier hören, beziehungsweise nachhören. Und ja, damit sag ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat weiterhin gefallen. Und wie gesagt, wenn wir hier ganz viel Blödsinn erzählt haben, ganz viele Sachen aus den Augen verloren haben, ganz viele Sachen vergessen haben, nicht erwähnt haben, euch noch Sachen aufgefallen sind, dann kommt doch gerne in Discord und erzählt es uns dort oder halt eben auf unseren Social-Media-Kanälen unter dem Post dieser Folge oder wo man halt unter dieser Folge posten und kommentieren kann. Das geht ja mittlerweile ja auch bei Spotify. Wir würden uns freuen, sammeln auch dieses Feedback, gucken da auch rein und hören uns dann beim nächsten Mal, wenn wir über Loki reden oder über Comics reden oder vielleicht auch über ein komplett anderes Thema. Bis denne und tschüss.
Tschüss.